Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder Waldaktuell. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dann könnt ihr nämlich die guten Nachrichten hören aus British Columbia, aber der Reihe nach. Ich bin ja schon seit längerem in Kontakt mit der Quaker First Nation. Das ist eine First Nation, Native Americans, die an der Westküste Kanadas leben, in British Columbia, am Meer. Aber die leben eben nicht mehr da, wo sie ursprünglich gelebt haben, nämlich in den Wäldern des Festlands an der Küste. Phillips Arms nennt sich das. Also das ist, da gibt es nichts, keine Siedlungen. Und mittlerweile leben sie eben auf Vancouver Island in Campbell River. Ich glaube, nicht ganz freiwillig, und würden gerne wieder in ihr Herzland zurückkehren. Und das geheime Leben der Bäume, das war ja auch ein Bestseller in Kanada. Das war wirklich irre. Also das war wie so eine Welle. Wir waren da für den Verlag, 2016 war das, glaube ich, auf so einer Promoreise, und da war schon am Flughafen überall auf den Nachrichtenbildschirmen tickerte das geheime Leben der Bäume durch. Also es war Wahnsinn. Warum ich euch das erzähle, ist nicht, weil ich da so stolz drauf bin. Also ich fand das, oder finde das auch bis heute ganz, ganz komisch irgendwie. Aber das kann man benutzen, um politisch etwas zu bewirken. Und genauso ist es gekommen. Es hat sich bei mir ein Frank Völker gemeldet. Ein kleiner Frosch im Hals. Na, muss man gerade einen Schluck Kaffee trinken. Hier hat mir extra eine schöne Tasse daneben gestellt. So, Frosch, jetzt steigst du dir die Leiter runter. Also, es hat sich ein Frank Völker gemeldet. Und Frank Völker ist ein ehemaliger Deutscher. Ich glaube, der hat mittlerweile die kanadische Staatsangehörigkeit und lebt da schon seit ungefähr 25 Jahren in Kanada und ist Bandmanager der Quaker First Nation. Und vielleicht erzählt er euch das bei Gelegenheit mal selber. Stimmt, ich könnte den eigentlich mal auf den Podcast einladen. Und er hat sich an mich gewendet, weil die Quaker First Nation um ihr Land kämpft. Das ist wirklich eine ganz, ganz traurige Sache, dass das immer noch ein Riesenproblem ist. Also es ist allen Leuten klar, dass dieses Land nicht den Nachfahren der europäischen Kolonisten gehört. Das ist irgendwie allen klar. Also wie klar das ist, das sieht man bei Veranstaltungen. Wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind, da wird vorher, also zumindest bei denen ich dabei war, immer den Eigentümern gedankt, oder es sind sogar selber Vertreterinnen oder Vertreter der Eigentümer auf der Bühne und heißen die Gäste willkommen auf ihrem Land. Und manchmal, das ist dann schon traurig, gibt es da eben keine ursprünglichen Eigentümer mehr, und dann wird eben der Nation gedankt, auf deren Land man diese Veranstaltung durchführt. Also das ist immer, das ist quasi der Elefant im Raum, der überall mit dabei ist. Wir sind hier auf Territorium, was eigentlich anderen gehört. Der Punkt ist, in British Columbia zum Beispiel sind die Wälder bis heute ganz überwiegend in Staatshand, zumindest in dem Bereich, den ich da übersehen konnte. Und dieses Staatsland wird, ja, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt so nennen, treuhänderisch für die First Nations verwaltet. Auf jeden Fall bedeutet das in der Praxis, dass der Staat Einschlagslizenzen verkauft. Die laufen dann ein paar Jahre, und in der Zeit müssen die Holzeinschlagsfirmen dort die Bäume fällen. Ja? Und ich weiß gar nicht, ob sie alle fällen müssen, aber so viel wie möglich, weil der Staat dann pro gefälltem Baum eine Stumpfee, also eine Baumstumpfprämie, bekommt. Und so wie mir das erzählt wurde, verlieren die Einschlagsfirmen die Lizenzen, wenn sie sie nicht nutzen. Also der Staat will dann schon diese Stockprämie, dieses Stumpfee kassieren. Und das soll und passiert eben auch im Bereich der Quaker First Nation. Vielleicht schauen wir uns erstmal an, wie die Wälder früher bewirtschaftet wurden von den First Nations. Da gibt es nämlich immer noch so eine Art Naturdenkmal. Das gibt es ja bei uns auch, ne? Wenn bestimmte Bäume, also einzelne Bäume, sehr erhaltenswert sind, da kann man dann schlecht ein Naturschutzgebiet draus machen. Es geht ja dann nur um einen Baum. Man macht dann ein Naturdenkmal draus. Das heißt, dieser Baum darf dann nicht mehr gefällt werden, ist besonders geschützt, ne, bekommt eine Plakette und so weiter. Und so eine Art Naturdenkmäler gibt es auch dort im Wald. Wir haben es leider nicht gesehen. Ich komme gleich drauf, wieso ich überhaupt da war. Und was hat man früher gemacht? Früher hat man zum Beispiel, also diese First Nations, wenn sie Planken brauchten, haben sie die aus dem Baum herausgenommen, herausgeschält, und der Baum ist aber stehen geblieben. Und diese Bäume stehen nach teilweise Jahrhunderten immer noch. Die sind jetzt besonders geschützt, die werden vom Einschlag ausgenommen, weil das Kulturdenkmäler sind. Also wir würden sagen Naturdenkmäler, aber vielleicht in dem Fall ist es auch ein bisschen was anderes, weil die ja bearbeitet wurden. Das sind Kulturdenkmäler. Da sieht man, wie schonend Wald genutzt wurde. Übrigens so schonend, dass da gab es mal eine Studie dazu, oder einen wissenschaftlichen Bericht, dass Waldteile an der pazifischen Küste Kanadas für Urwälder gehalten wurden, weil sie so artenreich sind. Und es hat sich nachher herausgestellt, dass es ehemals bewirtschaftete Wälder eben von indigenen Kulturen waren, die aber so schonend damit umgegangen sind, dass die Forschenden dachten, das sind Urwälder. Also eine ganz, ganz schonende Art von Waldwirtschaft. Vielleicht der kleine Einschub, dass ich überhaupt so darüber sprechen darf, ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit für uns schon. Ja, wir reden über alles und jedes. Aber wenn man über First Nations redet, braucht man, so hat mir das Frank Völker erklärt, eine Erlaubnis des Chiefs, also des Häuptlings. Die habe ich auch bekommen. Ich habe sie jetzt gerade für die Sendung mal gesucht. Ich habe es jetzt leider nicht gefunden, aber ich habe es schriftlich bekommen vom Häuptling, dass ich darüber sprechen darf. Also der wird mit ganz, ganz viel Respekt mit solchen Dingen umgegangen. Ja, und dann hinten raus wird der Wald abgeholzt. Also da passen verschiedene Sachen einfach nicht zusammen. Ja, wie bin ich denn nach Kanada gekommen? Ich fliege ja nicht einfach so darüber. Der Klimawandel lässt grüßen. Das würde ich nicht gerne machen. Ich bin darüber gekommen, weil wir für den Film Das geheime Leben der Bäume drehen wollten. Und ne, da habe ich mich mit dem Regisseur darüber unterhalten. Er sagte, ja, es wäre schon schön, wenn wir uns auch Urwälder anschauen und ein bisschen in die Problematik einsteigen. Und sage ich, lass uns doch, also wir machen ja nicht einfach so irgendwas, lass uns doch bitte zur Quaker First Nation fliegen nach Vancouver, weil die um Unterstützung gebeten haben. Ja, stimmt, das habe ich vorhin gar nicht zu Ende erzählt. Also Frank Völker hat sich an mich gewandt, weil er das mitbekommen hat, was mit dem Buch los ist, und gefragt, ob ich sie unterstützen kann. Und unterstützen? Wie soll ich denn das machen? Von Deutschland aus? Klar, ich bin Autor und die Bücher standen auf der Bestsellerliste, aber wie will ich dort die First Nation unterstützen? Und da sagte er, nee, das reicht eigentlich schon, wenn du sagst, du unterstützt uns, weil das ein politisches Gewicht hat. Und das hat mich natürlich gefreut. Seid übrigens ihr auch mitverantwortlich, weil ihr auch übrigens, indem ihr den Podcast hört, die Podcast-Folgen, dem eine Bedeutung gebt. Auch diese spezielle Podcast-Folge macht natürlich auch Politik. Ich bin mir sicher, Frank wird die hören und freut sich dann hoffentlich, dass es auch bei uns hier ein Thema ist mit den Zehntausenden von Menschen, die diese Podcast-Folge hören. Ja, also es ging darum, Druck aufzubauen, auch auf die Provinzregierung, sich da zu bewegen. Denn das Ziel war, die Einschlagslizenzen zurückzukaufen. Also nach dem Motto, der Staat hat sein Geld und der Wald bleibt stehen. So ähnlich machen wir das ja mit dem Urwaldprojekt der Waldakademie. Ne? Da bekommen die Waldbesitzenden eine Entschädigungssumme für die Nichtnutzung des Holzes. Also ne, verdienen mindestens das, was sie mit Holznutzung verdient hätten. Das Geld bekommen sie, ne, über private Spenden. Von euch haben sich ja auch schon etliche daran beteiligt. Kann man ja quadratmeterweise für kleine Beträge machen. Und der Wald bleibt stehen. So, und das passiert dort auch im großen Stil oder sollte passieren. Und wir haben eben gesagt, okay, wenn wir den Film drehen, dann lass uns doch zu denen gehen. Und dann lass uns aber auch noch was machen. Nämlich uns mit der Holzindustrie treffen, mit der Presse treffen. Lass uns dort den Hebel ansetzen. Und das haben wir auch gemacht. Ja, also wir sind dort rübergeflogen und das war nach Campbell River. Wir sind abends angekommen. Am nächsten Tag ging es dann los mit einem Water Taxi. Das sind so Alu-Boote mit einer Kabine. Ja, schon nicht ganz so klein. Passen, weiß ich nicht, 10 Leute drauf oder 15. Starke Außenborder und dann geht's los. Also ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich glaube so ungefähr 50 Kilometer raus. Also ziemlich weit weg von der nächsten Siedlung. Und dann sind wir dort, da gab es so ein Outdoor-Hotel, also was man nur mit Boot oder mit Flugzeug, Wasserflugzeug erreichen konnte. Es war total bizarr, also sehr, sehr auf ökologische Ausrichtung bedacht. Jetzt könnte man sagen, müssen die denn überall Hotels reinklatschen? Und da kommt man ja auch nicht ganz so einfach hin. Naja, also die machen dort zusammen mit der Quaker First Nation eben Wildlife Safaris und versuchen, den Wald anders zu nutzen. Diesen Ansatz finde ich gut, finde ich deutlich besser, als den Wald abzuhacken. Sonora Resort hieß das, falls ihr da mal nachschauen wollt. Und von dort aus, also es ist wirklich irre, was da ein Wildlife, Wildleben ist, Wale, Weißkopfseeadler, Seehunde, Robben, überall ist irgendetwas los. Es ist wirklich unfassbar. Übrigens die Seehunde auch nicht scheu, ne? Dort wird nicht gejagt. Also da kommt man so bis auf, ich würde mal sagen, 10, 20 Meter ran an die Tiere. Also es ist wirklich unfassbar, was da ist. Im Wasser, an Land, sieht man natürlich deutlich, dass die Forstindustrie überall zugeschlagen hat. Das sieht dann letztendlich nicht viel anders aus als bei uns, wobei bei uns mittlerweile die Kahlschläge größer sind, so würde ich es mal sagen. Und also in Kanada zumindest dort, was ich da gesehen habe, ja, da waren die Kahlschläge kleiner als diese Riesenborkenkäfer-Kahlschläge, die wir jetzt bei uns sehen. Und da sind wir jedenfalls dann am nächsten Tag mit dem Bötchen rausgefahren und dann ging es schon los. Da hat mir ein Forstmitarbeiter mal erklärt, was sie da also machen und ein tolles System. Die gucken nämlich jetzt, dass die Kahlschläge optisch so angelegt werden, dass sie kaum noch auffallen. Also da geht es um die Optik für den Tourismus. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass man eben am Ufer so Galeriewälder stehen lässt. Jetzt ist das Gelände natürlich sehr bergig dort. Es sind ja sehr, sehr hohe Berge auch. Und dann nützt es nichts, wenn man unten Bäume stehen lässt. Da kann man ja drüber gucken in den Hang und sieht dann, dass da abgeholzt ist. Oder dass es halt ein sehr junger Wald ist. Es sind ja nicht überall Kahlschläge, es sind aber überall halt sowieso Flecken drin aus dem helleren Grün. Und da sieht man, da sind jüngere Bäume. Da war mal vor 10 Jahren oder 20 Jahren ein Kahlschlag. Und das sieht man halt überall. Also das erklärte er mir auf der Hinfahrt da. Das Boot donnerte damit, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Stundenkilometer, also mit der Irrengeschwindigkeit übers Wasser. Uns kamen da so Schlepper entgegen mit riesen Holzflößen, also so wie einen halben Kilometer lang oder so riesen zusammengebundene Holzflöße, die das Holz aus den Wäldern dort abtransportiert haben. Also wirklich traurig, finde ich. Der Chief war mit an Bord. David Suzuki war auch mit dabei. Das ist in Kanada eigentlich der Umweltschützer, den kennt da jeder. Also mit dem da irgendwo durch die Stadt geht und der wird andauernd angesprochen, weil der macht Kindersendungen, der macht Erwachsenensendungen, Dokumentationen, der kämpft für die Umwelt. Mit dem hatte ich an dem Abend dann auch am nächsten Tag, als wir wieder zurück waren in Victoria, auch noch einen gemeinsamen Bühnenvortrag. Also wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Ist mittlerweile, glaube ich, weiß ich nicht, 85 oder so und irre, irre aktiv. Tolles Vorbild. Der legt sich auch wirklich mit der Holzfällerindustrie an, hat da überhaupt keine Berührungsängste, obwohl die Leute dort, boah, die können auch handgreiflich werden, so ist das nicht. Wir wissen ja, worum es geht. Auf jeden Fall waren wir dann draußen im Wald und für mich war das bedrückend. Für mich war das deswegen bedrückend, weil wir sind durch einen schmalen Streifen mit Bäumen gekommen, die Urwaldbäume waren. Das ist wirklich Wahnsinn, wie das da aussieht. Also diese Bäume, die sind moosbewachsen, die sind mit Algen, Flechten, also richtig wie so Teddybären sehen die aus. Also riesen, riesen hohe Nadelbäume und die Äste, teilweise waren das nur so Aststümpfe, eben ringsrum bewachsen. Ja, das sah total fluffig aus, der ganze Wald. Und der war auch feucht, ne? Das tropfte und triefte. Ich meine, da regnet es ja viel. Und dieser ganze Wald war wie so ein Schwamm. Wahnsinn. Aber das war, wie gesagt, nur ein kleiner Streifen. Und dann sind wir eben weitergegangen und kamen in Nadelwälder, wo man sagt, hey, das sah aus wie im Schwarzwald. Also jetzt im negativen Sinne. Ne? Schwarzwald ist ja auch überwiegend Plantagenlandschaft. Und ja, gleich alte Bäume, die ältesten würde ich mal schätzen auf 80. Ja, das ist der sogenannte Second Growth, also das, was nachgewachsen ist nach Kahlschlag von Urwald. Aber es waren auch jüngere Bäume da und der Forstmitarbeiter, der da war, Forstsachverständige, mit dem bin ich ja durchgegangen, wir waren eine größere Gruppe, aber mit dem habe ich mich da unterhalten. Ja, in den jüngeren Wäldern wird nicht eingegriffen. Okay, dachte ich, die werden wenigstens in Ruhe gelassen. Und dann sah ich da so umgesägte, ja, wie dick waren die? Nicht viel dicker als armdick, Bäumchen. Und sage ich, naja, also guck mal hier, da wird schon doch drin gearbeitet. Ja, da machen die so eine Art Jungbestandspflege. Also Jungbestandspflege, das wird in Deutschland viel gemacht. Das sind, Maßnahmen, um da schon auszusuchen, welcher Baum soll mal der Elitebaum sein, der dick werden darf, der später viel Geld bringen soll, der sich schnell entwickeln soll und aus dem Grund freigestellt wird. Das heißt, da werden die Nachbarbäume weggesägt, damit der mehr Licht bekommt und schneller dick wird. Und sowas sah ich da, ich glaube, wir sind ja noch mal ein Stückchen rausgefahren, so ungefähr 70 Kilometer von der nächsten festen Straße weg. Also du denkst, selbst im hinterletzten Winkel von British Columbia wird Forstwirtschaft nach deutschem Modell betrieben. Das fand ich erschreckend. Es waren auch überall so Forststraßen drin, also richtig wie bei uns auch gut ausgebaut für LKWs, teilweise sogar Betonbrücken über irgendwelche Flüsse. Die führten natürlich ins Nirgendwo, beziehungsweise ans Meer. Also im Hinterland gibt es ja nichts. Die Straßen, diese Forststraßen führten ans Meer, damit die LKWs das dort abladen konnten, das Holz, und das wird dann eben, wie gesagt, zu Flößen zusammengebunden und nach Vancouver oder sonst wohin verschifft. Dabei geht übrigens jede Menge Flöten unterwegs, deswegen sieht man überall an den Stränden angespülte Stämme, die da liegen. Also Wahnsinn, wie viel Holz da an diesen tausenden Kilometer Meeresküste liegt. Insgesamt sehr traurig. Ne, das Ganze führt zur Erosion, was natürlich abgestritten wurde. Übrigens ist ein paar Monate, nachdem wir zurückgekommen sind, dort der ganze Hang runtergekommen, an dem wir angelandet sind mit dem Bötchen. Also das gibt es gar nicht mehr, das ist alles runtergerutscht. Das wundert einen nicht, ne, wegen diesen Kahlschlägen und Forststraßen, die da reingebaut worden sind, aber es wurde natürlich direkt abgestritten. Also das hat damit nichts zu tun, von offizieller Seite. Ja, das war so der Status quo, also ein bisschen traurig. Quaker First Nation ist übrigens eine ganz, ganz kleine Band. Das sind ja so um die 20 Personen. Das schwankt mal rauf, mal runter. Der Häuptling ist übrigens interessant. An der Westküste gibt es sehr, sehr viele weibliche Häuptlinge. Dafür haben wir überhaupt keinen Begriff, interessanterweise. Das ist dort aber völlig normal, dass eine Frau führt. Soweit sind wir in vielen Fällen auch in unserer Gesellschaft noch nicht. Und wir haben noch nicht mal ein Wort dafür, für weibliche Häuptlinge. Ja, also es sind häufig Frauen. In dem Fall ist es aber ein Mann. Stephen Dick heißt der. Oder in der eigenen Sprache, also ich hoffe, ich sage es einigermaßen richtig, Munmuntle, so ungefähr, wird es ausgesprochen. Und seine Mutter, seine uralte Mutter ist die Letzte, die fließend die Sprache spricht. Er selber lernt noch. Dann wäre es der Zweite, aber seine Mutter ist ja auch schon sehr alt. Also insgesamt eine sehr traurige Stimmung. Und deswegen ist es schön, dass wir heute mal über gute Nachrichten sprechen können. Nämlich, ja, vielleicht lese ich euch mal, das ist so ein bisschen holprig übersetzt, die Pressemitteilung durch, die mich vor ein paar Tagen erreicht hat. Also wirklich brandaktuell. Ich lese mal vor. Quaker First Nation wandelt Lizenzen für Baumfarmen, das ist die Überschrift, in Pachtverträge für lebende Bäume um, um auf ihrem Territorium eine konservierende Wirtschaft zu etablieren. Quaker First Nation bekräftigt mit der Entwicklung des, das ist jetzt ein Quaker-Wort, ich kann es glaube ich nicht richtig aussprechen, Makinux Special Forest Management Area, unsere inhärente Verantwortung für unser Territorium. Mai 24, 2024. Campbell River, British Columbia. Nach fast einem Jahrhundert, in dem die Quaker First Nation die Auswirkungen des industriellen Holzeinschlags auf ihrem Land miterlebt hat, hat sie eine dreiseitige Vereinbarung mit der Provinz von British Columbia und Interfor, das ist die Forstfirma, zur Schaffung des neuen Makinux Special Forest Management Area, SFMA, unterzeichnet. Zu den umfassenderen Vereinbarungen gehören die Umwandlung von 7.866 Hektar, das sind nur für euch so knapp 80 Quadratkilometer, der Tree Farm License 45, das ist diese Lizenznummer, und der Kauf von 6 privaten Parzellen mit einer Gesamtfläche von rund 230 Hektar, wodurch sich das derzeitige Schutzniveau im Quäkergebiet effektiv verdoppelt und gleichzeitig Arbeitsplätze geschaffen werden. Dies ist ein enormer Fortschritt für den Naturschutz in British Columbia und ein wichtiger erster Schritt in Richtung der Vision der Nation, Wissenssysteme aufzubauen, die Wälder mit altem Baumstand zu schützen und wiederherzustellen. Jetzt wörtlich, wir als Quäker haben eine Vision von der Zukunft, in der Nähen, heißt es glaube ich, das ist die Bezeichnung für Grizzlybären, in der Nähen und ihre Jungen durch die moosigen, nebligen Wälder unseres Territoriums streifen und eine Fülle von Beeren, Wurzeln und Fischen zum Fressen finden und in der die Quäkerjugend ihre Wälder nur als geschützt und reichhaltig kennt, sagt Chief Stephen Dick von der Quaker First Nation. Das finde ich cool. Das Erste, woran er denkt hier in der Pressemitteilung, sind die Grizzlybären. Das ist nach dem Motto, wir haben es jetzt geschützt. Bei uns wird ja gesagt, ja, wir können kein Holz mehr machen, wir dürfen noch nicht durchgehen. Das Erste, was ihm einfällt, die Grizzlybären sind geschützt und haben endlich, also hier hinter mir ist es ein bisschen, ab und zu mal ein bisschen laut. Warum? Das muss ich auch mal einschieben hier. Ich sitze hier in einem Hotel in Bristol. Die Meldung ist hier reingekommen von der Quaker First Nation und ich dachte, komm, ich hatte mein Equipment dabei für den Podcast. Ich nehme das jetzt hier sofort auf, weil ich mich einfach so freue, ne? Und dachte, ich lasse euch direkt daran teilhaben. Ja, also, er denkt zuerst an die Grizzlybären und weiter geht's. Wörtlich sagt der Chief, mit der Schaffung des Makinux Special Forest Management Area nehmen wir unsere eigene Verantwortung wahr und schaffen eine von indigenen Völkern geführte Naturschutzwirtschaft, die unser Territorium verwaltet. Menschenskinder, jetzt lernen hier gerade nebenan den Glascontainer aus. Naja. Jetzt komme ich hier ganz raus. Wo waren wir stehen geblieben? Also eine Naturschutzwirtschaft, die unser Territorium verwaltet und heilt, während unser Volk gedeihen kann, fügt Chief Stephen hinzu. Wir hoffen, dass diese Arbeit, wenn sie sich durchsetzt, auch andere indigene Gemeinschaften auf der ganzen Welt dazu befähigen kann, innovative und selbstbestimmte Naturschutzmodelle zu entwickeln, die ein Gegengewicht zu den extraktiven Industriesystemen bilden, die Natur schützen und eine mutige Lösung für den Klimawandel bieten. In Verbindung mit dem neu eingerichteten Quäker-Forschungszentrum bildet das Makinux SFMA die Grundlage für ein Quäker-Forschungsprogramm für regenerative Ökosysteme. Also die wörtliche Rede darauf. Es wird eine auf den Naturschutz ausgerichtete Wirtschaft unter indigener Führung für die Nation in Gang gesetzt, die Landnutzung verändert und innovative Formen der regenerativen Forstwirtschaft entwickelt. Quäker wird auch weiterhin mit der Provinz zusammenarbeiten, um neue gesetzliche und wirtschaftliche Instrumente zu entwickeln, einschließlich Kohlenstoffeinnahmen, um den Wert eines lebendigen Baumbesitzes zu erfassen, der Einnahmen aus Ökosystemleistungen generiert. Ja, sehr erfreulich. Und das liest sich so einfach. Das hat viel Geld gekostet. Die Quäker First Nation hat natürlich mit verschiedenen Organisationen zusammengearbeitet, die auch das Geld zusammengebracht haben. Nature United, BC Parks Foundation, Private Land Fund, Nature Conservancy of Canada und Rainforest Solutions Project und Makeaway Charitable Society. Also die haben alle dazu beigetragen, dass das wahr werden konnte. Die Provinz von British Columbia hat natürlich auch eine Pressemitteilung veröffentlicht und das, na, jeder versucht, den Erfolg für sich zu verbuchen und der Erfolg liegt ganz klar. Der Vater des Erfolges ist die Quaker First Nation oder die Mutter des Erfolgs. Und die Provinz von British Columbia, die ist natürlich sehr verständnisvoll, die hat ja das mit unterzeichnet. Die Provinz und die Quaker First Nation haben ein neues, sagt jetzt die Provinz von British Columbia, haben ein neues Sonderwaldbewirtschaftungsgebiet eingerichtet, das die regenerative Forstwirtschaft und den Schutz des südlichen Great Bear Rainforest unterstützt. Wörtlich: Die Regenwälder an der zentralen Küste unserer Provinz stehen seit vielen Jahren im Mittelpunkt der Schutzbemühungen, so Bruce Ralston, Minister für Wälder. Diese Partnerschaft mit Quäker stellt eine Fortsetzung unserer gemeinsamen Arbeit dar, um sicherzustellen, dass der Great Bear Rainforest auch in Zukunft nachhaltige Arbeitsplätze und gesunde Wälder für unsere Kinder und Enkelkinder bietet. Ja, also jetzt können wir das eigentlich beenden. Das geht noch ein bisschen weiter, die Pressemitteilung. Da muss man sagen, okay, aber das ist die Provinz, die die Einschlusslizenzen verkauft. Dieser nördliche Great Bear Rainforest, das habt ihr vielleicht mitbekommen, ist ein großes Schutzgebiet. Das ist wirklich toll, dass das eingerichtet wurde. Das ist wirklich groß. Und dieser südliche Great Bear Rainforest, in dem hier das Quäker-Territorium ist, der ist dabei hinten runtergefallen, weil irgendwo sollte das Holz halt generiert werden. Und wenn im Norden nicht, dann halt im Süden umso mehr. Und das war halt Quäker-Territorium. Und deswegen ist es toll, dass das jetzt vom Tisch ist. Noch nicht alles. Da laufen weitere Bemühungen. Vielleicht kann das Gebiet auch noch vergrößert werden. Aber das ist schon mal ein erster, wirklich großer Erfolg. Und man muss sagen, 80 Quadratkilometer, damit befinden wir uns in Größenordnung von Nationalparks in Deutschland. Die sind teilweise unter 100 Quadratkilometer groß. Ich glaube, Kellerwald-Edersee und Schwarzwald ist, glaube ich, auch so an der Grenze. Das ist, also diese Größenordnung hat eine 20-Personen-First Nation hinbekommen. Das finde ich wahnsinnig ermutigend, auch für uns. Also, dass man sieht, man muss beharrlich sein, lange arbeiten. Das ist wirklich unglaublich, was sie auch für Rückschläge erlebt haben. Ich habe den Prozess ja mitverfolgen dürfen. Also ich habe daran praktisch keinen Anteil, aber ich bin halt durch diesen Kontakt immer auf dem neuesten Stand gehalten worden und kenne die Leute ja auch persönlich und freue mich einfach total, weil das ist wirklich, wirklich was. Erstmal für die First Nation, so eine kleine Wiedergutmachung wenigstens. Ich glaube, es kann auch sein, dass da Überlegungen gibt, dass sie wieder umziehen in ihr Heimatland. Aufs Festland. Also da passiert eben ganz, ganz viel mit ganz, ganz wenigen Menschen und es ist auch nicht nur eben für die toll, sondern es ist auch wirklich, wirklich eine Fläche toll in Bezug auf Klimaschutz, auf Umweltschutz. Man sieht es ja, der Grizzly ist ja nur ein Symbol, habe ich übrigens selber dort einen gesehen, der einen Lachs gefangen hat. Die haben dort noch alle 5 pazifischen Lachsarten, was auch keine Selbstverständlichkeit ist, weil die Flüsse, die an Kahlschläge angrenzen, die verschlammen, da verschwinden die Fische. Und zum Teil wird es natürlich auch überfischt oder die Fische vermischen sich mit Lachsfarmen. Übrigens auch was die als erstes geschafft haben. Diese kleine Nation hat es geschafft, die Lachsfarmen aus ihrem Gebiet wegzukriegen. Also auch mit langen Verhandlungen, weil das ist ja, ihr wisst es ja, das ist ja grauenhaft. Also bitte esst keinen Lachs aus solchen Lachsfarmen. Die machen die Meere kaputt. Und diese Zuchtfische, die entwischen, die Netze gehen ja immer wieder kaputt. vermischen sich mit den Wildlachsen und dadurch sterben die Wildlachse dann möglicherweise auf längere Sicht aus. Und es werden natürlich auch Krankheiten übertragen. Die werden ja auch gefüttert und mit irgendwelchen Medikamenten behandelt. Und unter diesen Netzen am Meeresboden, da breiten sich ja regelrechte Todeszonen aus. Also das ist gut, wenn die Dinger verschwinden. Das sind Industrieanlagen im Wasser. Und die, nochmal auf die Quaker First Nation zurückzukommen, die haben es als erstes geschafft, an der Küste dort, es waren die ersten an der Küste, die in ihrem Bereich die Lachsfarmen rausbekommen haben. Ich glaube, die Gebäude und Anlegestellen und so weiter, die werden jetzt genutzt oder sollen genutzt werden für die zukünftige Ausbildung der eigenen wenigen Leute natürlich, aber wahrscheinlich geht es auch in die Nachbar-First Nations rein, die dann ihre Jugend dort ausbilden können zu so einer Art Waldhüterin und Waldhüter, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wirklich cool. Ganz, ganz cool. Jetzt kommt der Frosch will unbedingt raus. Nein, du bleibst drin. Frosch im Hals. Das wollte ich euch unbedingt mitteilen, weil ich finde es ermutigend. Wir alle sind ja Waldfreundinnen und Waldfreunde und jeder und jede kann an ihrem Platz ein bisschen dazu beitragen. Ihr wisst es, mit diesem kleinen Aufkleber am Briefkasten, keine unerwünschte Werbung. Damit rettet man schon Millionen von Bäumen, alleine für Deutschland. In Schweden verschwinden beispielsweise gerade große Urwälder zugunsten der Papierindustrie, die daraus Pappkartons und Papier und all möglichen Wegwerfkram herstellt. Das kann man bremsen. Es sind kleine Sachen, es sind auch größere Sachen. Das ist wie zum Beispiel unser Urwaldprojekt oder eben, wir haben ja auch eine NGO, die sich gegen illegale Kahlschläge in Deutschland einsetzt. Also da gibt es ganz, ganz viele Abstufungen, in denen man was tun kann. Aber egal wie viel, es gibt kein zu wenig. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und wir alle zusammen sind ein paar mehr als 20 Quaker-Bandmitglieder. Und wenn man guckt, was die geschaffen haben, dann ist das ein tolles Signal. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Wir können es schaffen. Und ja, nochmal diese gute Meldung wollte ich euch direkt rüberbringen. Ich hoffe, die versüßt euch ein bisschen den Tag. Und die sind ja dort noch nicht fertig. Wir bleiben natürlich weiter in Kontakt. Wenn es da Neuigkeiten gibt, halte ich euch auf dem Laufenden. Also, geht mit guter Laune in den weiteren Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Manche hören es ja auch beim Einschlafen, dann träumt sehr schön von geschützten Wäldern, in denen die Grizzlies ungestört umherstreifen dürfen. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.